Corona, Covid-19 hat seinen Ursprung in China genommen und geht seit Monaten um die Welt. Warum der chinesische Aktienmarkt die Corona-Krise besonders gut überstanden hat und welche Chancen sich ergeben im Reich der Mitte, diese Fragen beschäftigen uns heute bei Fonds in Fokus. Herzlich willkommen dazu Uwe Röhrig von der UBS, der uns live aus Zürich zugeschaltet ist. Ein herzliches Grüß Gott nach Zürich.
Ja, ein herzliches Grüße wohl auch nach München, Herr Schmidt und Herr Richter. Grüße Sie.
Herr Röhrig wird uns gleich erläutern, welche Chancen sich jetzt im Reich der Mitte auftun. Das Interview führt Jan Richter von Fonds Consult Research, den ich an dieser Stelle herzlich hier im Studio begrüßen darf. Der Titel des Interviews lautet: Mit Chinas Wandel wachsen ein zentraler Baustein in der neuen Anlagewelt. Ich freue mich jetzt auf Ihre Ausführungen und darf an Sie beide übergeben.
Der Kollege hat es schon kurz angesprochen, mit dem Coronavirus ist China wieder in aller Munde, leider allerdings eher mit negativen Nachrichten. Hinzu kommt der aktuell eskalierende Handelsstreit zwischen USA und China, der immer mehr in einen neuen kalten Krieg um die technologische Vorherrschaft mündet. Hinzu kommt steigende Arbeitslosigkeiten, Sicherheitsgesetze bezüglich Hongkong und weitere negative Nachrichten. Wie stellt sich die Lage für Sie dar?
Covid-19 ist nach wie vor ein Thema, nicht nur in China, aber natürlich, so wie wir es jetzt über das Wochenende gesehen haben, mit Neuinfektionen in einem Markt in Peking, wissen wir, dass das Thema noch nicht vorbei ist. Und es wird auch immer wieder die Nachrichten letztendlich zeitweise zumindest beherrschen, je nachdem, ob mal wie jetzt auf der negativen Seite oder wenn Sie etwas in die Zukunft schauen, wenn es um das Thema geht, ein Medikament zu entwickeln oder auch einen Impfstoff zu entwickeln, dann hoffentlich auch auf der positiven Seite. Nur ich glaube, das sind der kurzfristige Newsflow, mit dem alle Aktienmärkte weltweit konfrontiert werden. Wir haben das auch letzte Woche in den USA gesehen, ja, wo es dann auch mal eine kräftige Korrektur gab, die dann auch ihren Weg dann in die anderen Märkte entsprechend findet. Und so, dass wir sagen, ja, das ist natürlich kurzfristig. Denken wir aus unserer Sicht ein Thema, was uns weiter begleiten wird. Die anderen Themen, die Sie angesprochen haben, die sind ja in dem Sinne schon vor Covid-19 auf der Agenda gewesen. Das Thema Handelskonflikte, das haben wir im Prinzip ja seit der Wahl von Donald Trump, das war, glaube ich, im November 2016, kam das Thema schon immer mal in verschiedensten Ausprägungen hoch. Sprich, da war unsere Einschätzung immer: Es wird ein langfristiges Thema für die Märkte bleiben. Es geht um diese Technologieführerschaft. Das wird nicht mit einem Big Bang gelöst werden. Und ich glaube, eines muss man schon sagen, jetzt im Vorfeld auch ja, der Wahl, die mehr und mehr in den Mittelpunkt rücken wird, wird das Thema wahrscheinlich auch wieder etwas hitziger diskutiert werden. Denn wenn Sie sich auch da letztendlich so die Stimmungsbarometer in den USA ansehen, wird denn China von Amerikanern grundsätzlich eher positiv oder negativ gesehen? Dann sind die negativen Zahlen doch um einiges gestiegen in den letzten Wochen und Monaten, entsprechend über Parteigrenzen hinaus. Wird das ein Thema bleiben? Wir denken, dass insgesamt mehr gebellt als gebissen wird. Ich drücke es mal so aus. Die Rhetorik wird sich sicherlich verschärfen, auch in den nächsten Wochen. Unser Basisszenario ist weiterhin, dass wir hier doch einen gesunden Menschenverstand sehen werden, denn jedes Land hat zurzeit genügend eigene Probleme durch Covid-19, und man muss nicht noch eine zusätzliche Front im Bereich des Handelskonflikts aufmachen.
Gibt es dann aber trotzdem, trotz dieser ganzen Unwägbarkeiten bezüglich Handelskrieg und Co., gibt es langfristige Wachstumstreiber, die weiterhin intakt sind und an denen Investoren partizipieren können?
Wir denken, das ist es. Alles entscheidende Thema, wenn Sie sich in China engagieren wollen. Wir haben auf der einen Seite natürlich die ganzen kurzfristigen Nachrichten, die wir eben gesprochen haben, die auch für Kursausschläge sowohl in die eine als auch in die andere Richtung sorgen können. Und das Basisszenario für uns ist diese Transformation der Volkswirtschaft und diese langfristig strukturellen Wachstumstreiber. Das sind mit steigendem Einkommen, mit steigendem Vermögen grundsätzlich der Konsum, auch innerhalb des Konsums, dass man eine bessere Qualität haben möchte. Das ist das Thema Bildung. Das ist auch das ganze Thema Online. Das haben wir jetzt gerade im Konsumbereich auch wieder sehr, sehr stark gesehen. Das sind aber zunehmend auch Themen wie Gesundheit. Das ist der Finanzsektor insgesamt. Das heißt, der plus auch die Technologie. Und wir denken, in den nächsten Monaten und ein bisschen weiter, denkt, wird das Thema Automatisierung auch in der Industrie ein immer wichtigeres Thema werden. Sprich, die Digitalisierung wird hier einiges weiter treiben. Das heißt, diese langfristigen Faktoren zusammen auch mit der Urbanisierung, die in China auch weitergehen wird, denken wir, dass hier sehr gute Anlagechancen für Investoren nach wie vor da sind.
Jetzt bietet ja die UBS eine Reihe von Vehikeln an, um von diesen Wachstumstreibern, die weiterhin intakt sind, zu profitieren und wo Investoren auch partizipieren können. Können Sie hier einen kurzen Überblick geben? Sie haben eine relativ umfangreiche China-Palette.
In China, Sie haben ja verschiedenste Möglichkeiten zu investieren. Da haben Sie A-Aktien, da haben Sie H-Aktien, da haben Sie die ADRs, da haben Sie auch Chips. Letztendlich kommt dann das manchmal vor wie so die Buchstabensuppe aus den Kindheitstagen. Ich denke, das Wesentliche für Investoren ist, sich auf die A-Aktien, die H-Aktien und die ADRs zu konzentrieren. Und da bietet UBS in der Tat einige sehr interessante Anlagefonds an. Auf der einen Seite natürlich das Flagship, den China Opportunity Fund, der primär in die H-Aktien investiert. Was sind die H-Aktien? Das sind chinesische Unternehmen, die über Hongkong gehandelt werden. Man spricht auch da häufig von den sogenannten Offshore-Aktien, und die machen den Löwenanteil im China Opportunity Fund aus. Dann gibt es auch seit vielen Jahren einen Fonds, der sich nur mit A-Aktien beschäftigt. Ist, muss ich dazu sagen, momentan noch nicht für Privatkunden in Deutschland registriert, aber wir arbeiten daran, dass wir hier auch eine Usage-Lösung haben werden. Den gibt es bisher nur für institutionelle Investoren. Und dann können wir sagen, die jüngste Ergänzung vor 2 Jahren, das ist der sogenannte All China Fund. Und wir denken, das ist das interessanteste Fonds für Privatanleger, weil er nämlich sehr flexibel zwischen diesen sogenannten H-Aktien, sprich die Unternehmen, die über Hongkong gehandelt werden, und auch diesen A-Aktien, um das auch zur Ergänzung zu sagen, das sind eben chinesische Unternehmen, die über den Heimatmarkt, sprich über Shenzhen und Shanghai gehandelt werden, auch investieren kann. Und haben wir komplette Flexibilität in unserem Stockpicking.
Wir haben es gerade gesagt, der All China ist relativ interessant für Investoren, weil er eben in On- und Offshore-Märkte investieren kann. Was ist da der Unterschied zwischen dem A-Aktienmarkt und dem H-Aktienmarkt? Sind das dieselben Aktien, die überall notiert sind, oder gibt es da Unterschiede zum Beispiel in der Sektorzusammensetzung?
Es gibt teilweise ein duales Listing, dass sie sowohl Unternehmen im A-Markt als auch im H-Markt gelistet haben. Ich glaube, der Kernunterschied, und da kommt man wieder so ein bisschen auf Ihre Ausgangsfrage zurück, die Transformation in China, sprich stärkere Binnenkonjunktur als strategisches Ziel. Und heute macht der Dienstleistungssektor ja bereits über 50% im Bruttoinlandsprodukt aus. Den können Sie natürlich viel stärker auch über den heimischen A-Markt investieren. Sprich, dort haben wir etwa 3.500 Unternehmen, wo Sie auch viele kleinere und mittlere haben, in die Sie investieren können. Der H-Markt, der Hongkong-Markt, da sprechen wir etwa von 1.300 Unternehmen, also um einiges kleiner. Nur ich denke, was sehr wichtig für Investoren zu wissen ist, der H-Markt ist wirklich der etablierte Markt, der sehr stark durch institutionelle Investoren auch im Handelsvolumen getrieben wird. Da sprechen wir von 80%. Währenddessen der A-Markt eben der Markt ist, der sehr stark von heimischen, ganz sagen, Privatanlegern in China auch getrieben wird, wo sie sehr kurzfristige Orientierung haben, wo sie 80% der Handelsströme eben über diese Privatinvestoren haben. Das führt teilweise zu sehr erratischen Ausschlägen, die man hier in den einzelnen Kursbewegungen auch sehen kann, weil die Haltedauer teilweise nur einige Tage beträgt. Also hier glaube ich sehr, sehr wichtig, diese Unterscheidung zu machen. Ich denke, für Anleger sehr wichtig, dass man sich das Potenzial des A-Marktes erschließt, und dabei aber letztendlich auch die Schwankungen im Blick behält.
Und die A-Aktien können auch von ausländischen Investoren problemlos gekauft werden und auch im Fall der Fälle problemlos wieder verkauft werden? Oder gibt es da irgendwelche Beschränkungen oder Quoten noch?
Ja, Sie hatten ja vor Jahren dieses Thema, dass Sie halt wirklich eine Quote brauchten, um in den A-Markt investieren zu können. Das ist im Prinzip größtenteils abgeschafft. Es gibt ja diesen sogenannten Hongkong Stock Connect zu den heimischen Börsen nach Shenzhen und Shanghai in China selbst. Und über diesen Stock Connect können Sie sehr liquide und sehr flexibel in A-Aktien handeln. Das hat sich deutlich vereinfacht. Und das macht genau auch den Charme im Old China Fund aus, dass Sie eben auch hier sehr problemlos in Aktien investieren können. Vielleicht darf ich da gerade noch einen Punkt anführen. Aufgrund der Aktualität ist ja sehr viel über ADRs gesprochen worden. Vielleicht greife ich da eine Frage vorweg, die Sie sowieso haben. Das sind nämlich chinesische Unternehmen, die in den USA gelistet sind. Dort gibt es ja seit längerem auch schon Diskussionen, ob dieses Listing überhaupt langfristig noch erlaubt wird oder ob man dieses Listing letztendlich nicht mehr zulassen möchte. Das führt dann auch immer mal wieder zu Ausschlägen und ich denke, einer der prominentesten oder prominenteste Unternehmen in dem Bereich ist Alibaba, die vor etlichen Jahren eben sich auch in den USA haben listen lassen. Und Alibaba ist dann auch diesen Weg gegangen, letztes Jahr im November auch ein Hongkong-Listing zusätzlich zu haben, sprich Unternehmen, aus unserer Sicht werden sich auch mehr wieder auf den Markt Hongkong fokussieren, die bisher nur in den USA gelistet worden sind. Das sind nicht so wahnsinnig viele, aber schon einige wichtige. Wir denken, das Thema ist beherrschbar, aber man muss es natürlich auch auf dem Radar behalten.
Der Old China Fund ist der jüngste Spross in der Familie. Das Team um Bin Qi managt aber auch sehr andere China-Fonds, die schon sehr lang Track Record und sehr erfolgreich sind, im Angebot haben. Können Sie ein bisschen was zum Team sagen und wie Sie auch mit dem lokalen Joint Venture zusammenarbeiten, um einfach auch wirklich vor Ort nah an den Unternehmen zu sein?
Das ist der zentrale Faktor, dass Sie wirklich ein gutes Team lokal vor Ort haben. Und wir sind in der schönen Position, dass Bin Shi inzwischen seit über 14 Jahren bei UBS Asset Management ist. Aber es ist keine One-Man-Show, sondern wie Sie richtig sagen, es ist ein Team, was inzwischen aus 9 Personen besteht, ist über die letzten Jahre auch kontinuierlich gewachsen. Und darauf baut der Track Record nicht nur vom China Opportunity, aber auch vom China A und vom All China auf. Für uns essentiell ist, dass sie wirklich, wie man so schön sagt, Locals oder Natives haben. Das sind alles Chinesen. Das heißt, der Sprachfaktor ist sehr, sehr wichtig, gerade in China. Das Team ist größtenteils in Hongkong, damit sitzt größtenteils in Hongkong, aber auch teilweise in Shanghai. Und für uns ist das Herzstück ja die Titelselektion. Sprich, die Unternehmensanalyse steht ganz klar im Zentrum von dem, was wir tun. Und da diesen lokalen Zugang zu haben, ist uns extrem wichtig, wirklich dann auch mit den Unternehmen in der lokalen Sprache sich unterhalten zu können. Das glauben wir, ist ein unglaublicher Vorteil. Sie sagen generell, ja, gibt es weitere Aspekte, die man dazu auch beachten möchte? Ja, für UBS AG insgesamt ist China strategisch ein ganz wichtiger Markt. Und man kann das vielleicht auch ein Stück weit sehen an unserer Greater China Conference, die immer im Januar stattfindet. Wir hatten jetzt die 20. in Shanghai. Das war noch bevor dann ja die ganze Covid-19-Krise so richtig losging. Und wir hatten dort 3.400 Teilnehmer, wir hatten 270 Unternehmen aus China da. Und hier geht es um die Bereiche des Asset Managements, aber auch der Privatkundenbetreuung über das Private Banking, das Wealth Management und auch die Kapitalmarktaktivitäten der Investmentbank. Und ich glaube, das ist letztendlich auch dieser Zugang, den wir als UBS unseren Kunden anbieten können, dass sie in der Breite seit vielen Jahren dort verankert sind und eben Zugang zu diesen Unternehmen haben. Und wir glauben, das ist letztendlich ja einer dieser langfristig strategischen Vorteile, den wir hier unseren Kunden über die Fonds auch sehr gerne zur Verfügung stellen.
Der Schmidt hat es in der Anmoderation schon kurz angesprochen. Während der Corona-Krise selbst hat sich der chinesische Aktienmarkt eigentlich relativ gut gehalten im Vergleich zu Europa und den USA. Während es dann anschließend im Rebound sind dann die anderen Märkte ein bisschen besser nach oben gestartet. Liegt das vielleicht auch an den fehlenden geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen, die ja sehr stark stützend wirken in Europa und den USA? Oder was ist aus Ihrer Sicht der Grund für diese jetzt temporäre Underperformance?
In China ist es ja hinlänglich inzwischen auch dann beleuchtet. Ja, dort fing die Krise an. Da haben wir um die Jahreswende und insbesondere im Januar, Februar dann die hohen Infektionszahlen gesehen. Man hat sehr, sehr schnell reagiert und auch Stimulusmaßnahmen ergriffen. Dementsprechend kam auch eine stärkere Euphorie in den Markt hinein, hat sich dann, wie Sie sagen, relativ besser entwickelt. Ja, dann schwappte die Krise dann sukzessive nach Europa und die USA über und dann gerade in den Monaten März und April dann die hohen Infektionsraten hatten, dann gerade auch den starken Sell-off in den Märkten im Monat März. Das muss man sagen, hat in China sagte, erstmal dazu geführt, dass sie relativ besser performt haben. Jetzt haben sie entsprechend auch relativ schlechter performt, weil es dann zusätzlich noch starke Stimuluspakete auch gab, sei es die Notenbankpolitik durch die Fed, durch die EZB, die ganzen Konjunkturpakete. Wenn Sie sich dann wieder besser auf Jahresbasis ansehen, dann sind die chinesischen Indizes relativ nah an der Nulllinie oder bei minus 1, minus 2, 2%, währenddessen die USA bei etwa minus 5, minus 6% sind. Man muss ja immer ein bisschen schauen nach der Tagesaktualität und die europäischen Märkte doch eher minus 10, minus 15%. Sprich, dass der chinesische Markt sich insgesamt, wenn Sie es mal über die Periode seit Jahresbeginn sehen, sehr, sehr gut gehalten hat und von der Seite, glaube ich, auch dann entsprechend mithalten konnte.
Und haben Sie denn während der Corona-Krise, insbesondere während Q1, irgendwelche signifikanten Portfolioanpassungen vorgenommen? Oder ist der Manager einfach durchgesegelt mit seinem Portfolio und hat eigentlich gar nicht viel gemacht am Ende des Tages?
Wir können sagen, der Manager hat jetzt nicht wahnsinnig viel gemacht im Portfolio, das ist richtig. Aber natürlich war man hier dann sehr, sehr aktiv in der Beobachtung und auch immer in der Diskussion, sollen wir etwas tun, ja oder nein, denn wir sind ja ein aktiver Manager. Ich glaube, was wesentlich ist auch für die Strategie, ist, die Themen, die uns jetzt beschäftigen in der Covid-Krise und vermutlich danach, die wir auch ganz zu Beginn schon diskutiert haben, in diesen Themen waren wir in den Fonds schon sehr, sehr stark positioniert. Sprich das Thema Konsum, das Thema E-Commerce, online im Allgemeinen hat einen hohen Stellenwert. Bildung sind wir immer stark vertreten im Gesundheitswesen, im Finanzsektor. Sprich, wir haben hier nicht gesehen, dass sich eine neue Reihenfolge ergibt in Form von Attraktivität, sondern aus unserer Sicht Covid-19 hat diese Themen nochmal verstärkt eigentlich an die Oberfläche gebracht, in dem Sinne, dass die ganze Digitalisierung nicht nur können Sie sagen, im Konsumbereich, aber zunehmend auch in der Industrie noch stärker Fuß fassen wird und sich diese Trends beschleunigen werden. Sprich, wir fühlen uns bestätigt in unseren Positionen, das haben wir dann auch in der Performance gesehen und haben dann sukzessive und selektiv mal zugekauft in die Schwäche hinein. Aber wir sagen, dort sind Unternehmen jetzt sehr, sehr stark vom Markt auch hier unter die Räder gekommen, wo aus unserer Sicht die fundamentale Bewertung absolut günstig und attraktiv aussieht und dementsprechend haben wir dort selektiv nachgekauft.
Kann man sagen, welche Sektoren Sie jetzt besonders positiv sehen oder Industrien?
Es sind in dem Sinne die wir eben auch gerade angesprochen haben. Es ist der ganze Bereich Konsum, den wir strategisch auch mittelfristig beide am Wachsen sehen. Hier ist die ganze Thematik online natürlich nochmal verstärkt in den Fokus gerückt, sprich auch Unternehmen, die noch stärker in ihre Online-Präsenz auch investieren müssen. Denn auch in China sieht man ein ähnliches Bild. Auf der einen Seite steigt die Aktivität, die Wirtschaftsaktivität wieder an. Andererseits im Bereich Konsum sehen Sie nach wie vor auch eine gewisse Zurückhaltung, was jetzt wirklich die physische Präsenz in den Städten betrifft. Sprich, das Thema Online nach wie vor sehr, 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 sehr wichtig, sehr präsent. Dort halten wir auch ein Unternehmen, die sowohl im Restaurantgeschäft tätig sind. Da gab es natürlich einen Einbruch. Andererseits aber auch einen sehr, sehr starken Online-Vertrieb haben. Und der hat massiv profitiert über diese, kann man sagen, auch über diese Entwicklung hier, sodass wir dort auch weiter positioniert bleiben. Gesundheit eben angesprochen, hier schauen wir jetzt noch verstärkter eigentlich. Gibt es im Bereich Biotech, Medizin auch da Unternehmen, die jetzt in die Entwicklung von Impfstoffen, von Medikamenten eingebunden werden? Industriebereich, Automatisierung halten wir zurzeit jetzt kein spezielles Unternehmen, wo wir sagen könnten, dort sehen wir schon, dass sich etwas in der kurzen Zeit auch abzeichnen wird. Denn für uns ist es wichtig, und das zeichnet auch das Team aus, Unternehmen über eine längere Zeit auch zu beobachten, wirklich auf die Qualität zu achten, das Geschäftsmodell genau zu verstehen und auch die Glaubwürdigkeit des Managements entsprechend einschätzen zu können. Entsprechend haben wir dort einige Kandidaten, können Sie sagen, bei uns auf dem Radar, wo wir auch dann verstärkt schauen, ob sich hier Automatisierungsmöglichkeiten in diesem Bereich ergeben werden. Der Finanzsektor, auch da ist das Thema Online, was immer präsenter wird. Also ich würde kommt schon fast, ja, kommt so ein Punkt, wo man sich wiederholt. Aber das sind die Themen, die vorher präsent waren, die auch heute nach wie vor diese Gültigkeit haben. Und entsprechend bleiben wir dort in unserer Struktur.
Das heißt, wenn ich schon mal kurz zusammenfassen darf, für Sie sind die wesentlichen Wachstumstreiber sind eigentlich weiterhin intakt. Und Investoren sollten sich von der immer schriller werdenden Rhetorik bezüglich Handelsstreit eigentlich nicht abschrecken lassen. So China sollte eigentlich inzwischen in jedem Investorportfolio einen wichtigen strategischen Teil darstellen.
Wir werden einfach sehr stark nachrichtengetriebene Märkte noch auch gerade für die nächsten Wochen und Monate haben. Ich denke, als Investor sollten Sie ein sehr gutes Fundament, eine Basis haben, und diese langfristigen Wachstumstreiber sehen wir absolut intakt. Man sollte dann immer wieder fragen, ja, gerade wenn es solche Schwächephasen gibt, ist es auch eine Möglichkeit, wenn es das Risikobudget erlaubt, vielleicht selektiv in die Positionierung auch zum einen eventuell einzusteigen oder die Positionierung aufzustocken. Denn es ist genau, wie Sie es eben auch gesagt haben, ja, wenn Sie sich einen MSCI All Country World Index zum Beispiel ansehen, dort macht die USA über 50% Gewichtung immer noch aus. China sind sie heute bei 4-5%. Sprich, wir glauben, dass viele Investoren nach wie vor strukturell unterinvestiert sind. Mit einer auch sukzessive steigenden Gewichtung Chinas in den Indizes sehen wir hier weiteres Nachholpotenzial. Und andererseits, ich meine, Sie können auch das Thema, ja, Technologieführerschaft auch anders interpretieren, indem Sie sagen, dort kommt mehr Wettbewerb in das System hinein. Und auch da können sich Investitionschancen ergeben, denn eines ist für uns auch klar, ja, dadurch, dass es eben etliche Restriktionen, wenn Sie gerade das Thema Huawei nehmen, wo Sie als Unternehmen dann nicht mehr so frei agieren können, natürlich alles daran setzt, autonom auch Technologielösungen in China selbst zu entwickeln, um aus diesem Problem heraus dann wirklich auch eine Chance zu entwickeln. Wir sehen das gerade, Huawei ist jetzt kein börsennotiertes Unternehmen, von der Seite sowieso nicht investierbar, aber gerade über das Wochenende auch relativ stark auch hier in der heimischen Presse beleuchtet, dass man eigene App-Entwickler mehr und mehr einsetzen wird, um auch dort App-Lösungen zu entwickeln, wo sie Google halt nicht mehr einsetzen können. Entsprechend glauben wir, dass das auch eine Möglichkeit sein wird. Und wenn Sie abschließend sagen, ich glaube, das ist für uns auch ein großes Anliegen. Die Marktperformance ist das eine. Und dann ist die Frage, engagieren Sie sich passiv in so einem Markt oder investieren Sie aktiv? Und wir glauben, dass diese sogenannte Alpha-Komponente, sprich der potenzielle Mehrwert, den Sie für aktives Management auch erzielen können, dass der in Zukunft immer wichtiger wird. Und wenn Sie sich jetzt gerade unseren All-China-Fund ansehen, er hat dieses Jahr knapp 7% seit Jahresbeginn zugelegt, währenddessen, wenn Sie sich den darunterliegenden Index ansehen würden, da sind Sie bei -0,1%. Sprich, Sie haben hier eine deutlich stärkere Performance auch über diesen Zeitraum erzielen können durch eine aktive Selektion, durch Fokus auf Qualität. Und was wir sicherlich in den China-Fonds machen, wir setzen auch Kasse durchaus ein. Im Moment, aufgrund der kurzfristigen Störfaktoren, die wir auch diskutiert haben, haben wir zurzeit eine Kassequote, die zwischen 15 bis in die Spitze Richtung 19% reicht. Bei 20% ist das Limit. Wir auch sagen, ja, wir wollen hier bewusst auch flexibel bleiben und sehen die langfristig strukturelle Komponente, aber auch natürlich die kurzfristigen Faktoren, die wir auch beachten.
Dann darf ich mich bedanken für die Einsichten in den chinesischen Aktienmarkt und auch nochmal für das Plädoyer für aktives Management. Vielen Dank, Herr Röhrig, und alles Gute nach Zürich.
Herzlichen Dank, Herr Richter, und nochmal alles Gute nach München.
Dankeschön.
Ja, Herr Röhrig, ich darf gleich an Ihre Ausführungen, die wir jetzt im Video gesehen haben, anknüpfen. Nachdem wir ja leider in China und insbesondere in Peking in den letzten Tagen eine zunehmende Anzahl von Covid-19-Fällen sehen, sehen Sie hier weitere Implikationen auf den Markt?
Ja, grüße Sie, Herr Schmidt, und schönen guten Tag auch an alle Teilnehmer jetzt an diesem Webinar. Lassen Sie mich so antworten, Herr Schmidt. Ich glaube, vielfach können wir das Thema Covid-19 nicht mehr hören. Ich denke, die unbequeme Aussage ist, es wird so schnell nicht weggehen. Sprich, aus unserer Einschätzung muss man immer wieder mit diesen lokalen Ausbrüchen rechnen, wie wir es jetzt auf dem Markt in Peking gesehen haben. In Deutschland gab es ja auch jetzt jüngst ein Beispiel. Das erinnert einem immer daran, dass es letztendlich, solange wir keinen wirksamen Impfstoff und keine weiteren Medikamente haben, wir mit diesen Dingen leben müssen. Ich glaube, in China hilft sehr stark die Technologie. Tracing-App ist dort gang und gäbe. Gerade eine auch der größeren Positionen in unserem Fonds, das Unternehmen Tencent, das vermutlich auch etlichen Kunden bekannt ist, mit etwa 800 Millionen Nutzern, hat diese Tracing-App mittels eines QR-Codes. Und unsere Einschätzung ist, dass man versucht, es wirklich möglichst schnell zu identifizieren. Dabei sollte uns Technologie helfen, damit man eben nicht wieder einen größeren Shutdown oder Lockdown hier initiieren muss. Aber ja, diese lokalen Dinge, die werden mit dazugehören. Ich denke, man ist heute besser vorbereitet als noch vor etlichen Monaten und kann mit dem Thema besser umgehen.
Schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Jetzt sehen wir ja seit Wochen global gesehen eine sehr, sehr starke Erholung der globalen Märkte, sprich das V. Wie ist Ihre Einschätzung? Sind die Märkte nicht weit der konjunkturellen Entwicklung vorausgelaufen? Wie beurteilen Sie das für China?
Ja, es ist in der Tat so, die Märkte nehmen hier einiges vorweg. China, wenn man so sich die eben auch die Covid-19-zeitliche Entwicklung ansieht, natürlich der Ausbruch in China und damit am stärksten auch zeitlich dann Ende 2019, Anfang 2020 dann schon konfrontiert. Sprich, da hat man dann recht schnell auch Maßnahmen ergriffen. Entsprechend haben sich die Börsen dann in China gerade in dem Monat März auch sehr, sehr gut gehalten, als wir dann die großen Kurseinbrüche in Europa und auch in den USA hatten. Hat dann auch später dann ein bisschen Boden verloren. Aber grundsätzlich ist die Erwartung natürlich schon da, dass die Volkswirtschaften so sukzessive aus diesen sehr, sehr gravierenden Einbrüchen herauskommen. Man sieht die wirtschaftlichen Aktivitätsdaten, die wieder ansteigen. China-Produktionsdaten sind sehr erfreulich. Jetzt auch gerade Automobilverkäufe gesehen, die angezogen sind. Und dennoch ist unsere Einschätzung, dass wir, ist man wieder bei diesem lokalen Ausbruch auch, dass es auch durchaus hier noch ein paar Schlaglöcher könnte man sagen, gibt. Unternehmen müssen auch dann Gewinne wieder in die positive Richtung drehen. Da ist die Erwartung natürlich schon, auch wenn man sich einen Markt wie China ansieht, dass man im nächsten Jahr ein Gewinnwachstum von 20% erzielen wird. Und wenn man das alles zusammenführt, denken wir, die Börsen nehmen einiges vorweg. Und auch da könnte ich jetzt auf den Fonds verweisen. Und wir sind auch grundsätzlich, wenn man sich die Bewertung des Marktes ansieht, mit einem Kursgewinnverhältnis von 12 bis 13, je nachdem, welchen Tag man dort wählt, sagt man, der Markt ist attraktiv bewertet. Aber aufgrund dieser schon recht guten Erholung und auch diesem Dauerthema zweite Welle, halten wir im Fonds zurzeit etwa 19% Kasse. Beziehe mich hier auf den Old China Fund, den Sie auch in der Präsentation haben. Sprich, da ist beim Team auch so eine gewisse Grundvorsicht auch da, dass es auch durchaus mal wieder einen Rückschlag geben kann. Und dann möchte man auch entsprechend hier Mittel haben, die man einsetzen kann. Und das Schöne im Fonds, wir haben kontinuierliche Zuflüsse, dass man dann nicht permanent investieren muss, sondern auch, wie gesagt, hier durchaus die Entwicklung mal abwarten kann.
Vielen Dank. Eine weitere Frage, Stichwort die chinesische Währung. Der chinesische Staat versucht ja seit Jahren im Grunde genommen, dass der RMB an Bedeutung global gesehen gewinnt. Wie ist hier Ihre Einschätzung?
Ja, es ist so dieses zweischneidige Schwert, Herr Schmidt, wie Sie sagen. Ja, auf der einen Seite, und das ist eine klare strategische Marschrichtung, möchte man die Währung international stärker platzieren, auch China als Finanzmarkt weiter öffnen. Und dementsprechend eine starke Abwertung der Währung käme dem eher kontraproduktiv entgegen. Andererseits betragen die Exporte immer noch 17% auch des Bruttoinlandsproduktes, sprich eine sehr starke Aufwertung möchte man auf der anderen Seite auch nicht unbedingt sehen, um die Wirtschaft hier nicht über eine starke Währungsaufwertung dann auch negativ zu beeinflussen. Auch wenn der Konsum heute oder der Dienstleistungssektor heute schon über 50% ausmachen, ist der Export nach wie vor auch eine wichtige Größe. Sprich, unsere Einschätzung ist, wir haben zurzeit wirklich keine starke Meinung in die eine oder in die andere Richtung, bewegen uns etwas 7,1 Renminbi zum US-Dollar, dass wir uns eher in dieser Bandbreite bewegen werden. Damit könnte man momentan recht gut leben.
Vielen Dank. Eine weitere Frage geht in eine ganz andere Richtung. Vielleicht kommt da die Intention aus dem jüngsten Bilanzskandal bei Wirecard. Ja, wie sehen Sie das bei den A-Aktien? Stichwort Bilanzqualität, und kann man den lokalen testierten Abschlüssen trauen?
Ja, das ist natürlich, wie Sie sagen, ein Thema, Entschuldigung, was sich auch dann gerade im Markt China immer wieder auftut. Und für uns, um es so zu beantworten, ganz essentiell, dass Sie ein Team vor Ort haben. Das sehen Sie auch, wenn Sie in die Präsentation hineingehen. Können Sie auf der Seite 10, glaube ich, müsste man das Team sehen können. Sprich, wir haben 9 Leute in unserem China-Team. Und die eine Aussage, ich glaube, das müssen wir schauen. Ich glaube, das haben wir noch eine andere Seite. Vielleicht sind die Seitenzahlen nicht. Wenn Sie noch ein, zwei Seiten weitergehen, dann da haben wir es, genau. Wunderbar. Ja, da können Sie zum einen das Emerging Markets Team sehen, und China ist ja auch Teil der Emerging Markets, und da sind wir sehr, sehr stark glücklicherweise in Asien vertreten. Ich sage inzwischen mit 9 Personen auch in China. Das sind alles Chinesen, so dass sie auch wirklich die Sprache sprechen. Und es ist für uns ganz essentiell, dass neben diesen ganzen offiziellen Testaten, die es natürlich über die Wirtschaftsprüfe etc. gibt, dass sie selbst sich eine ganz eigene Meinung über das Unternehmen bilden, ihre eigene Analyse durchführen. Das ist momentan, sind natürlich Reisen jetzt nicht das, was man tun kann, aber es findet nichtsdestotrotz ein sehr intensiver Dialog mit den Unternehmen statt. Das macht man dann wie jetzt über ein Webinar, über eine Telefonkonferenz etc., dass wir hier nahe dranbleiben. Und wir könnten das auch gerade mal für eine Position, die wir auch im Fonds halten, die Thal Education. Auch die mag bekannt sein, ist ein Unternehmen, was in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist. Und auch da gab es vor Jahren Anschuldigungen, dass man hier die Zahlen geschönt hätte, dass hier letztendlich ja die Bilanzzahlen nicht glaubwürdig wären. Da wir eine große Position halten, sind wir dem natürlich sehr intensiv auch nachgegangen. Die Aktie hat auch erstmal sehr negativ reagiert, hat sich dann aber im Nachgang sehr, sehr stark wieder erholt, weil man letztendlich auch nichts finden konnte, keine Unregelmäßigkeiten. Wir behalten das logischerweise bei uns auf dem Radar, weil wir hier ein großer Investor auch sind. Und gerade das Unternehmen erlebt jetzt durch mehr noch Working from Home und Online Education, dann können Sie sagen, zusätzlichen Rückenwind, dass es sich auch jetzt hier in der Krise sehr, sehr gut entwickelt hat. Wie gesagt, Sie müssen Ihr eigenes Research betreiben. Das ist aus unserer Sicht essentiell. Mit den Kollegen in Hongkong und teilweise auch in Shanghai denken wir, dass wir dort sehr gut aufgestellt sind.
Herzlichen Dank. Eine weitere Frage, sind zwar schon auf das Bewertungsniveau im Video eingegangen, aber hier nochmal differenzierter die Frage, Bewertung bei den H- und den A-Aktien.
Mhm.
Und ja, welches Segment wird momentan im All China Fund bevorzugt?
Ja, wir haben ja im Fund die Möglichkeit, wie Sie sagen, sehr, sehr flexibel zwischen diesen einzelnen, da können Sie sagen, Segmenten des Marktes auch uns hin und her zu bewegen. Ist ja ein Stockpicking-Portfolio. Wir haben zurzeit jetzt 52 Titel ganz aktuell im Portfolio und unterlegen dort auch keinerlei Restriktionen, dass wir hier bestimmte Losgrößen haben, wie viel wir in den Offshore-Aktien, den H-Aktien in Hongkong domiziliert oder in A-Aktien halten möchten. Aktuell im Portfolio würden Sie 40% H-Aktien sehen, also die Offshore in Hongkong, 27% ADRs. Und das sind dann gerade auch Bildungsunternehmen wie Vital oder New Oriental, die bewusst ein Listing dann auch über die New Yorker Stock Exchange vorgezogen haben in Form eines ADRs. Und zurzeit haben wir 14% in A-Aktien. Das kann sich auch verändern. Ich vermute mal über die nächsten Jahre, dass der Anteil der A-Aktien größer werden wird. Letztendlich ist es eine Frage der Attraktivität. Da kann man auch sagen, im A-Markt, man hat das vielleicht auch im Video sehen können, da tummelt sich natürlich sehr vieles. Und da sind wir wieder bei Ihrer vorhergehenden Frage, die Qualität dieser Unternehmen immer so genau beurteilen zu können, ist nicht einfach. Sie haben ja hier letztendlich auch einen Index, der über 700 Titel hat, aus dem Sie auswählen können. Und da finden Sie auch viele kleinere und mittlere Unternehmen im A-Markt, die auch dann ja sehr, sehr stark von Retail-Investoren, von Privatinvestoren auch losgelöst von Fundamentalwerten bewegt werden, auch sehr kurzfristig gehalten werden und so, dass wir im A-Markt uns das noch genauer anschauen, in welche Unternehmen wir hier wirklich investieren wollen, um hier dann, wie Sie sagen, auch immer eine gute Qualität sicherstellen zu können.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Weitere Frage ist nochmal aktiv versus passiv. Sie haben zwar schon ein Plädoyer im Video für das aktive Management gehalten, aber hier nochmal Ihre Einschätzung und Argumente.
Ja, es ist, ich glaube, wenn man auf die Seitenzahlen sehen, da können wir nochmal, ist die Seite 27 oder wahrscheinlich 28 bei Ihnen, schauen wir gerade nochmal, die Seite 27, da können wir gerade die Vorperformance müssen wir sehen, genau. Also für uns China, natürlich auf der einen Seite muss man sich als Investor mit dem Markt grundsätzlich auch komfortabel fühlen, und es ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, und wir wagen mal die Hypothese, dass viele Kunden einfach strukturell untergewichtet sind, und selbst wenn sie ein Weltportfolio halten in einem, sagen wir, MSCI All Country World Index, dann haben sie sowas wie 4% China, USA dagegen halten sie über 50%, wenn sie nach der Marktkapitalisierung gehen. Wie gesagt, und das bei China heute der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Und dieses strukturelle Thema steht grundsätzlich auch nach wie vor im Raum, diese langfristigen Wachstumstreiber, die wir hier in China sehen. Andererseits ist es auch ein sehr ineffizienter Markt. Und das sagen wir für uns, China ist die Transformation der Volkswirtschaft und damit einhergehend auch sehr, sehr gute Stockpicking-Opportunitäten. Und wenn Sie sich hier mir jetzt eben gerade nochmal die ganz aktuelle Vorperformance angeschaut, in diesem Jahr liegt der All China Fund bei plus 9,3% jetzt, das war per gestern, gegenüber einer Index-Performance von 3,2%, sprich sie liegen hier 6% vor der Benchmark. Wenn wir uns die Zahlen hier seit Auflegung ansehen würden, kumulativ, dann liegen wir bei 24% im Fonds und die Benchmark liegt im Prinzip bei minus 0,3%. Sprich, ich glaube, hier ist dann glaube ich, die Argumente liegen klar auf der Performance-Seite. Sie können über eine gezielte Auswahl mehr Ertrag erzielen. Bin da auch ganz offen, da gibt es auch Phasen, wo wir auch mal hinter der Benchmark liegen. Das geht nicht immer jeden Monat automatisch. Aber letztendlich ist das Potenzial sehr, sehr gut. Und das Zweite, wenn Sie wirklich gezielt auch durch eigenes Research auf Qualität setzen, dann halten Sie eben nicht ein Portfolio, was Ihnen quasi von einem Index-Provider dann aufgrund der Marktkapitalisierung zusammengestellt wird, sondern denke, dass die Qualität auch sehr, sehr wichtig ist. Und diese beiden Komponenten aus unserer Sicht sprechen in so einem Markt und darüber hinaus, könnte man sagen, Schwellenländer allgemein sehr, sehr stark für ein aktives Investment.
Eine weitere Frage geht nochmal in diese Richtung. Sie hatten es gerade ausgeführt. China ist derzeit im MSCI mit 4% gewichtet. Wie sehen Sie denn dort die weitere Entwicklung auf Sicht der nächsten, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahre? Da müsste ja die Gewichtung nach und nach oben gehen und damit natürlich der Druck auch auf die Investoren, die Gewichtung in ihrem Portfolio in China höher zu nehmen.
Das ist so. Wir sehen das zum Teil, wenn man sich bei uns die Mittelzuflüsse über institutionelle Investoren ansieht, dass wir hier ganz, ganz klar höhere Allokationen inzwischen in die Schwellenländer und hier insbesondere Asien und China sehen. Wir verwalten oder dürfen heute, ich drücke es bewusst so aus, etwa 40 Milliarden Dollar auch für Kunden in Anlagen der Schwellenländer verwalten, und davon macht China inzwischen fast die Hälfte aus mit knapp 20 Milliarden. Und da ist insbesondere das A-Segment, also wirklich der heimisch-chinesische Markt, gehandelt über Shanghai und Shenzhen, sehr, sehr stark gewachsen, sodass Investoren auch unabhängig von Benchmark oder Gewichtsveränderungen in den MSCI-Indizes, die ja nur zu den wichtigsten weltweit zählen, schon hier auch ihre Allokationen nach oben nehmen. Nicht nur unter diesem Beta-Aspekt des Marktes, sondern auch, man sagt, der Markt ist jetzt noch ineffizient und sie können eben deutlich mehr erzielen als mit einem passiven Investment. Wenn man sich die MSCI-Entwicklung ansieht, da ist in den Emerging Market Indizes ist das Gewicht China jetzt schon so in Richtung 33-34% gegangen. Über die nächsten Jahre könnte es durchaus in Richtung 40% gehen, wenn MSCI weiter den Weg beschreitet, die A-Aktien vermehrt in den Index aufzunehmen. Dann sind Sie, können Sie sagen, innerhalb eines Emerging Markets sind Sie mit China sehr, sehr stark positioniert. Aber letztendlich ist das Kernthema ist Emerging Markets als Anteil eines MSCI All Country World Index. Da sind Sie irgendwo so größenordnungsmäßig 13 bis maximal 14-15%. Währenddessen heute schon, glaube ich, über 40% des Welt-BIP aus den Emerging Markets kommt. Sprich, da sehen wir bisher noch nicht so, dass sich gewaltig viel verändert an diesen Proportionen, dass die Developed Market Länder nach wie vor absolut den Löwenanteil in einem All-Country-World-Index ausmachen. Deshalb sagen wir Investoren, man sollte sich lösen davon. Natürlich braucht man ein eigenes Risikobudget, denn die Märkte schwanken stärker. Auch der chinesische A-Markt zum Beispiel hat eine höhere Volatilität als die Offshore-Hongkong-domizilierten Aktien. Dementsprechend muss es hineinpassen. Ich glaube, man kann sagen, die aktuellen Indexgewichtungen dieser Märkte untertreiben und unterschätzen das Potenzial und auch das Wachstum, was aus diesen Regionen kommt.
Jetzt steht ja eine Entwicklung, so würde ich es mal ausdrücken, dem entgegen, nämlich dass mittlerweile chinesische Aktien in den USA nicht mehr gelistet werden dürfen. Ist das und damit eben nicht mehr Zugang zu dem größten Kapitalmarkt der Welt haben, ist das Ausdruck des Handelskrieges, also nur eine rein politische Aktion, Sanktion?
Ja, es ist ein Thema, mit dem wir uns auch seit einiger Zeit herumplagen müssen. Und wir sehen es halt als Teil auch der politischen Agenda an. Letztendlich sind wir da auch ein Stück weit bei dem Thema der Bedeutung des Finanzplatzes China, was Sie im Zusammenhang mit der Währung auch schon gestellt haben. Sprich, Hongkong ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, gerade auch unter der Finanzmarktoptik für China. Und Alibaba ist ja auch eine Aktie, die als ADR in den USA gelistet ist. Hat dann letztes Jahr aber auch ein Listing in Hongkong vornehmen lassen. Das war, glaube ich, im November letzten Jahres. Sprich, Unternehmen können sich natürlich davon lösen, indem sie auch ein Listing in China oder in Hongkong anstreben. Sprich, für uns aktuell ist es jetzt keine Behinderung in den Portfolios. Es schlägt manchmal Wellen in auch Kursausschläge, wenn das Thema mal wieder hochkocht. Rechnen wir ernsthaft damit, dass chinesische Unternehmen sich nicht mehr listen lassen können, komplett in den USA, ist für uns jetzt nicht das wahrscheinlichste Szenario. Dennoch glaube ich, für Unternehmen, auch chinesische Unternehmen, wird der Anreiz bestehen, auch grundsätzlich ein Listing in Hongkong oder auch Mainland China zu haben, um dann hier letztendlich auch diese Unabhängigkeit zu haben.
Gut, dann darf ich einen herzlichen Dank nach Zürich übermitteln und mich für Ihre Ausführungen bedanken.
Sehr, sehr
auch
gerne.
Bei Ihnen,
herzlichen Dank.
Auch bei Ihnen, den Teilnehmern, darf ich mich herzlich bedanken. Nochmal kurz der Hinweis, das Video, den Podcast und die mediale Begleitung und die Präsentation finden Sie im Partnercenter von UBS auf www.fundresearch.de. Dann zu guter Letzt, nächste Woche am Dienstag um 11 Uhr geht es weiter. Wir starten am Dienstag mit Neuberger Berman, das Thema Zukunftstrend 5G-Konnektivität. Dann am Mittwoch um 11 Uhr folgt Credit Suisse mit Megatrend Security, beides hochspannende Themen. Und wir schließen die Woche am Donnerstag mit Morgan Stanley ab, hier das Thema Performance, Prinzipien und Planet. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, können Sie es gerne nachholen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und darf Ihnen einen schönen Tag wünschen.